ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die wollten den Song einfach unfassbar hart klingen lassen. Kriegst mit dem Mund kaum hin, so schnell spielen die das.
Er reitet schon praktisch die Kavallerie, ne?
Meine Tochter hört es jetzt schon. Die konnte mit allem nichts anfangen, weil ich ihr gespielt habe. Als Master of Puppets lief, war sie voll da.
Der Pat hat sich gerade eine Gitarre umgeschnallt.
Ja, Jason Newsted hat da echt einen schweren Stand gehabt. Ich glaube, das ist vergleichbar wie ein Trainer, der auf Jürgen Klopp folgen muss.
Ich bin Frank König, hallo! Wir zeichnen diese Meilensteine-Folge heute in Mainz auf den Malakoff-Terrassen. Das erste Mal, dass wir vor Publikum aufzeichnen. Das ist toll, dass ihr da seid, auch wenn sich hier noch nicht die Massen zeigen. Aber das wird bald so sein, denn hier sind die Leute nicht nur, um uns zu sehen und zu hören. Es liegt vor allem an der Tatsache, dass Michael Lohrmann hier ist. Der steht hier direkt neben mir. Er war der einst Gründer und Herausgeber der Musikmagazine Visions und Mint. Letzteres beschäftigt sich mit Vinylkultur, also das, was wir so Schallplatten nennen. Und da kommen wir der Sache schon näher, denn Michael ist zurzeit, da wir diesen Podcast aufzeichnen, mit dem Vinylbus unterwegs. Das ist ein fahrender Plattenladen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Michael.
Ja, danke für die Einladung.
Der Vinylbus steht also hier hinter uns und die Schallplattenfans stehen um uns herum. So, und jetzt sortieren wir das Ganze erstmal so richtig. Also, wenn wir hier schon mit Michael am Bus stehen, dann ist klar, dass wir auch über ein Album reden, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es geht um Metallicas Meilenstein Master of Puppets. Manche sagen, das Sgt. Pepper Album des Thrash Metal. Und wenn es hart wird bei uns, bei den Meilensteinen, bei SWR 1, dann ist Patrick Schütz aus der SWR 1 Musikredaktion nicht weit. Hallo Pat.
Ja, hi, vielen Dank. Ich bin immer wieder gerne dabei und ich bin sehr, sehr erstaunt, dass der Beatles-Vergleich in dieser Folge schon so, so früh kommt. Es war klar, er musste kommen, aber so früh ist auch ein Rekord, glaube ich.
Und weil wir heute vor Publikum aufzeichnen, wollen wir euch natürlich auch zu Wort kommen lassen. Und dafür ist Katharina Heinius aus der SWR 1 Musikredaktion dabei. Katharina hat den direkten Draht zu euch. Eure Erinnerung, euer Fachwissen zu Master of Puppets. Hallo Katharina.
Hallo, grüße euch. Jetzt darf hier auch mal ganz schön Krach gemacht werden. Dankeschön, hallo.
Du kriegst Applaus.
Kommt noch.
Viele von euch Meilensteine-Fans da draußen haben an meilensteine@swr.de geschrieben mit der Bitte, mal Live-Shows der Meilensteine aufzulegen. Das machen wir jetzt. Für uns alle ein spannendes Experiment. Gewünscht haben sich Master of Puppets unter anderem Markus Brenner, Oliver Kössel, Ben Hammers und Magdalena Eckstein. Und so klingt Master of Puppets. Master of Puppets, der Titeltrack des Albums, übrigens das erste Metal-Album, das in die US National Recording Registry aufgenommen worden ist. Da kommen nur Aufnahmen rein, die kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam sind. US-Kulturerbe sozusagen. Das hat auch mit den brisanten Themen zu tun, die Master of Puppets Meister der Marionetten behandelt. Fremdbestimmtheit, Manipulation, Drogen, Krieg. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Dass sich das Album auf allen erdenklichen Bestenlisten wiederfindet, ist klar. Allein in den USA gibt es für 6 Millionen verkaufte Exemplare 6-mal Platin. Und das, obwohl es gar keine radiotauglichen Single-Hits enthält. Auch Musikvideos sind Fehlanzeige, gibt's einfach nicht. Tja, was macht man da? Wie kriegt man das und das Volk, so ein Album zum Erfolg wird? Man weiß es nicht, kommen wir gleich noch drauf. Ein Trash, ein Moment, jetzt kommt ein Einsatz.
Ja, das wichtigste TH der Musikgeschichte, Thrash Metal, nicht Trash Metal. Das eine ist Dreschen, das andere gibt es auch, aber darüber reden wir hier in den Meilenstein nicht.
Also nochmal mit TH, ich lifble. Ein Thrash Metal Album, welches sozusagen in die Weihen der Hochkultur aufgenommen wird, das ist richtig spannend. Passend dazu schreibt unser Fan Michael Gärtner aus Merseburg bei Halle an der Saale an meilensteine@swr.de. Bitte erläutert doch mal etwas detaillierter die Musikstile. Ich würde mich drüber freuen. Danke, Michael. Fangen wir gleich mit an. Im Metal gibt es ja beinahe unendlich viele Genres, Subgenres. Was zeichnet den Thrash Metal aus, Michael?
Ja, Thrash Metal ist wahrscheinlich die räudigste Version von Heavy Metal. Also die ist sehr ungeschliffen und roh, sehr rotzig, sehr hart, sehr kompromisslos. Metallica haben es aber immer geschafft, dieses Genre so zu prägen, dergestalt, dass sie das mit einem großen musikalischen Anspruch gemacht haben. Das heißt, Metallica klang immer sehr gut im Sinne davon, dass man halt gemerkt hat, dass es eine Band ist, die ihre Instrumente beherrscht, die viel Wert gelegt hat auf Songwriting. Das kann man nicht von allen Thrash-Metal-Bands sagen. Und von daher waren Metallica immer ihrer Zeit voraus, wenn das jeweilige Album erschien. Ja.
Ich glaube, Katharina, ne, du hattest auch noch eine Bemerkung zu Thrash-Metal, was eine klassische Parallele angeht, ne?
Naja, in Thrash-Metal, ne, die schnellen Gitarren-Soli. Und in der Klassik haben wir natürlich die schnellen Geigenstücke. Oder, ne, wir haben Vivaldi, wir haben Paganini. Paganini, der ja selbst auch Geigenvirtuose war. Diese schnellen Riffs, die da gespielt werden, die gibt es natürlich in der Klassik auch. Ja? Die sind nicht erst mit dem Metal erfunden worden.
Also Metal ist auch, wie sagst du immer so schön, Katharina, ich kann dich gut zitieren, Musik kommt nicht aus dem
luftleeren Raum.
Genau.
Musik wird nie in einen luftleeren Raum hineinkomponiert, sondern es gibt immer äußere Faktoren, die Musik beeinflussen, die Kompositionen beeinflussen, die Songs beeinflussen. Und das ist ja auch das Schöne am Meilenstein, deswegen haben wir auch immer was zu reden über Musik.
Genau.
Und heute sprechen wir über Musik an der frischen Luft, das sind doch schon Parallelen, oder?
Genau, und das könnt ihr wahrscheinlich da draußen auch sehr gut hören, dass wir hier an der frischen Luft stehen. So, zurück zum Album Master of Puppets. Das Album ist am 3. März 1986 rausgekommen. 86, das war das Jahr von zwei Katastrophen, die im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben sind. Der Absturz des Space Shuttles Challenger und natürlich der Super-GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl. Das hat uns alles spüren lassen, dass Strahlung keine Grenzen und keinen eisernen Vorhang kennt, denn den gab es 1986 noch. Aber es zeigen sich damals erste Risse und Rostlöcher im Eisen. Michail Gorbatschow wird die Sowjetunion dann öffnen. Rede- und Meinungsfreiheit sollen mit Glasnost und Perestroika kommen. Und die Nummer 1-Hit des Jahres in Deutschland kommt vom Meilenstein-Album Falco 3 und löst eine Kontroverse aus. Genie Part 1. Bei den Alben sind damals die Dire Straits ganz oben mit Brothers in Arms. War übrigens auch schon mal bei den Meilensteinen in unserem Radioprogramm von SWR1 dabei. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Erst eine Woche später, kein Witz, ist der erste Podcast rausgekommen von den Meilensteinen. Brothers in Arms legen wir natürlich bei Gelegenheit auch nochmal als Podcast auf. Natürlich mit einem der berühmtesten Gitarrenriffs der Rockgeschichte. Aber wir sind ja nicht bei Dire Straits, sondern im harten Bereich unterwegs in dieser Folge. Und was war los in der Szene damals, in der Metal-Szene, Pat, und natürlich auch bei Metallica?
Ja, die Metal-Szene, die hat sich in den Jahren vor Master of Puppets richtig stark weiterentwickelt. Und vor allem wurde sie eins härter. Also vorher gab es den klassischen Heavy Metal beziehungsweise die New Wave of British Heavy Metal mit Vertretern wie zum Beispiel Iron Maiden, die waren dabei. Und jetzt gab es auch neue Spielarten, bei denen Metallica halt auch echte Pionierarbeit geleistet haben. Neben Bands wie Slayer, Anthrax oder Megadeth, das waren die Big Four aus der Bay Area, also aus San Francisco und der Umgebung. Und die haben, wie schon erwähnt, den Thrash-Metal sozusagen angefangen. Ne?
Ich wiederhole mich so an.
Das wichtigste TH der Musikgeschichte. Ja, also nicht Trash-Metal, sondern Thrash-Metal. Thrashen, dreschen, wir haben es schon gesagt. Und das, darum geht es vor allem halt auch bei der Gitarrenarbeit. Also Metal hat sich vor allem in neue Spielrichtungen entwickelt und Metallica haben sich wirklich vor Master of Puppets die Finger wund gespielt. Zwischen März 82 und Dezember 85 haben Metallica knapp 190 Konzerte gespielt und nebenher noch mit Kill 'Em All und Ride the Lightning zwei Alben geschrieben, aufgenommen und rausgebracht. Und das ist eine ganze Menge Holz für eine kleine Metalband. Die Jungs waren damals alle Anfang 20. 1985 hieß es dann zurück nach Kopenhagen, ab ins Sweet Silence Studio zu Flemming Rasmussen. Da waren Metallica schon beim Vorgängeralbum Ride the Lightning. Warum gerade dieses Studio? Warum nicht irgendein fancy Studio in Los Angeles? Verschiedene Gründe. Zum einen war es in Kopenhagen viel, viel günstiger als in den USA, also auch in L.A. Also man konnte sich für das gleiche Geld viel, viel mehr Studiozeit leisten. Und das dann auch noch in der Nacht ist nochmal einen Tacken günstiger. So, und warum Flemming Rasmussen als Produzent war damals noch nicht so der größte Name, aber er war selber einfach ein unfassbarer Fan von Metallica und hat sich eigentlich kaum eingemischt in die Bandarbeit und kaum Widerworte gegeben. Also die Band konnte eigentlich machen, was sie wollte. Das war schön. Beim Black Album, bei Bob Rock später, da war das ganz anders, wie wir wissen. Der hat sich sehr viel eingemischt. Zu dem Album gibt's übrigens auch eine SWR1 Meilensteine-Folge. Also unbedingt mal angucken in der ARD-Audiothek und unbedingt nachhören. Also, Und das Schöne ist ja, wie ist der Stellenwert zu bewerten, Metallica und der Produzent? Also bei Ride the Lightning hinten drauf, ich habe nochmal nachgeguckt, auf der Platte steht halt produced by Metallica, assisted by Flemming Rasmussen. Also er war nur der Assistent damals. Bei Master of Puppet war es dann ein bisschen anders, da stand hinten drauf Metallica, immer noch an erster Stelle und dann kam Flemming Rasmussen. Also 3 Monate lang waren Metallica dann in Kopenhagen im Studio, haben die Songs geschrieben, Parts zusammengefügt und Master of Puppets in feinsäuberlicher Thrash-Metal-Arbeit zusammengeklöppelt. Alles in 3 Monaten. Das klingt nicht viel, aber so lange hatten Metallica bis dahin noch nie für ein Album gebraucht. Aber sie sind auch mit der Prämisse drangegangen, alles muss noch fetter, noch besser, noch härter werden und noch größer werden als beim letzten Mal.
Michael, klar ist, dass Master of Puppets auch für dich ganz wichtig ist, sonst hättest du ja das nicht vorgeschlagen für heute. Aber warum ist es für dich persönlich ein Meilenstein?
Ja, das fängt tatsächlich nicht für mich bei Master of Puppets an, sondern tatsächlich schon bei Kill 'Em All, um genau zu sein, bei Jump in the Fire, weil ich kann mich erinnern, dass ich damals Volkmar Kramers Scream gehört habe. Das war im WDR, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, eine Radiosendung und Volkmar Kramers hat regelmäßig neue Metal-Bands vorgestellt. Und an diesem einen Tag lief halt Jump in the Fire von Metallica und das war das erste Mal, dass ich die Band gehört habe. Und ich und meine Kumpels sind am nächsten Tag in den Plattenladen gegangen und haben uns Kill 'Em All gekauft und waren danach verfallen. Und dann kam halt Ride the Lightning als zweites Album und dann irgendwann halt am 3. März 1986 Master of Puppets, die wir schon am 1. März gekauft haben, weil früher sind die Platten immer am Montag erschienen und der Typ in meinem Plattenladen hatte die Platte schon am Samstag da und wir sind ihm so lange auf die Nerven gegangen, bis er sie uns verkauft hat. Und das war natürlich eine tolle Sache, weil wir dann 2 Tage Vorsprung hatten und wir haben das Album damals rauf und runter gehört und das Tolle an der Band ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt, als sie Alben veröffentlicht haben, immer ihrer Zeit so ein bisschen voraus waren. Ja. Also Kill 'Em All war seiner Zeit voraus in seiner schieren Rohheit und Brutalität. Es hat damals Maßstäbe gesetzt. Ride the Lightning war eine Weiterentwicklung, was das Musikalische betrifft und auch was den Härtegrad betrifft. Slayer kam ja dann später mit Hell Awaits, das kam alles nach Ride the Lightning. Und Master of Puppets war dann halt das ausgeklügelste und ausgefuchsteste Werk bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es halt eine Platte, die für die Ewigkeit ist.
Ist es für dich auch so der Peak, der Schaffenspeak von Metallica? Weil das sagen ja viele, dass Master of Puppets so das Glanzstück von denen ist.
Also für mich ist es Ride the Lightning tatsächlich. Ride the Lightning ist für mich eine 10 mit 3 Ausrufezeichen und Master of Puppets ist für mich eine 9,999. Aber ich konnte ja nicht Ride the Lightning vorschlagen, weil das Album einfach nochmal viel schierer, roher und brutaler ist als Master of Puppets und hier im Radio ist ja dann vielleicht die Master of Puppets-Situation schon grenzwertig.
Danke, Michael. Frage an Katharina. Hast du denn schon im Publikum Fans gefunden, die das Album vielleicht im Plattenschrank haben?
Ja, ich bin hier gerade schon mal durch die Reihen gegangen, durch die lange Schlange, die hier wirklich vorm Vinylbus steht und wartet, reingelassen zu werden. Mario war schon drin, Mario aus Wiesbaden. Du hast mir eben erzählt, Master of Puppets ist für dich auch wirklich ein Meilenstein.
Ja, das ist richtig. Vor allem so insgesamt, wie der Kollege hier vor mir schon gesagt hat, die ersten 3 Metallica-Alben, ja, Kill 'Em All, Ride the Lightning und Master of Puppets. Also am liebsten nur die 3 Alben von Metallica und das auf einer Clubtour. Da wären wir, glaube ich, alle sehr zufrieden. Ja.
Und was macht Master of Puppets so besonders für dich?
Ja, ich denke mal, das war auch der Stil, den der Cliff Burton am Bass noch gespielt hat. Er hat den Druck noch hintergesetzt, der jetzt so ein bisschen, naja, untergegangen, würde ich nicht sagen, aber es klingt halt anders. Die ersten 3 mit Cliff Burton, das sind halt Meilensteine. Master of Puppets ist das Album überhaupt, ja. Und alles, was danach kam, hat sie halt größer gemacht, die Band, aber es war nicht mehr das. Metallica, echte Metallica-Fans wollen die ersten 3 Alben hören.
Unter uns, steht's bei dir im Plattenschrank?
Mehrfach.
Wie oft?
Müsste ich schätzen. Also die ersten 3 Alben habe ich in allen Versionen zu Hause. Also das Stück, glaube ich, zwischen 10, 12, 15 andere Labels, andere teilweise ja auch nicht ganz so offizielle Live-Aufnahmen, aber das muss man halt haben.
Ja, das ist das Besondere hier am Vinylbus, die vielen unterschiedlichen Veröffentlichungen und ihr sprecht weiter über Master of Puppets und ich gehe nochmal rein in den Bus.
Das ist ja auch die große Situation heute. Vielen Dank. Das ist ja auch die große Situation und für uns die große Prüfung heute. Hier stehen richtige Musiknerds direkt vor uns, die alles sehr, sehr kritisch anhören, was wir hier so von uns geben. Und ein Wort noch an den Kollegen, der gerade was gesagt hat. Ich glaube, wenn Metallica auf eine Clubtour gehen, ist mir vollkommen egal, was die spielen. Aber Metallica auf einer Clubtour würde ich mir auf jeden Fall mit jeder Platte reinziehen.
Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer dort abonniert, verpasst keine Folge. Und wir steigen ein mit dem Opener von Master of Puppets. Hier kommt Battery. Und wer gleich zu Anfang krachende Metal-Gitarren erwartet, dem kommt es spanisch vor. Aber keine Angst, die harten Gitarren, die kommen noch. ist echt spannend, dass es so zart anfängt, das Album, ne? Ja, und da! Ja, also, geht doch. Du brauchst das so, ne, Pat?
Ich brauch's viel lauter. Aber wir nehmen hier ja Rücksicht.
Ja. Metal-Fans wissen natürlich, diese Affinität vieler Metal-Gitarristen zur akustischen, klassischen Gitarre, die kennt man natürlich, aber trotzdem ist es ja schon was Besonderes, ein Metal-Album so aufzumachen, das klingt ja fast mittelalterlich, wie die brachialen Riffs vorher auf der Akustikgitarre spielen, so kommen sie dann hinterher auf der E-Gitarre rein, das ist schon eine grandiose Idee, ne?
Ja, Katharina hat es ja eben schon erzählt, Klassik und Metal sind von den Melodien her sehr oft sehr nah beieinander, also ich glaube, wenn man ein klassisches Musikstück mit einer verzerrten Gitarre spielt, dann bist du schon sehr nah dran irgendwie am Metal. Naja, und auch Bassist Cliff Burton, der hatte natürlich seine Affinität für klassische Musik. Der hat ja auch viel Musik von Johann Sebastian Bach zum Beispiel mitgebracht, die Elemente auf dieser Platte inspiriert haben und beeinflusst haben. Was für mich das Geniale an diesem Album-Opener ist, ist, dass du einfach ein Metal-Album, von dem du was anderes irgendwie erwartest eigentlich. Du hast schon gesagt, Michael, Metallica haben es bei Ride the Lightning auch schon ähnlich gemacht. Aber wenn du das so eröffnest, mit diesem warmen Klang einer Konzertgitarre. Es ist ja keine Western-Gitarre, es ist eine Konzertgitarre. Man hört die warmen Nylon-Saiten, genau. Und dieses leicht süßliche Melodie, auch zweistimmig, hinterher sogar dreistimmig, hört man besonders gut mit Kopfhörern. Und dann knallt da dieser schneidende Metal-Gitarren-Sound rein. Also das ist ja dieses Ding, ne? Dieser Kontrast. Genau, ja. Das ist der Kontrast dieser sehr weichen zur sehr harten Gitarre. Der lässt das Harte noch härter klingen. Und genau das wollten Metallica mit Battery ja machen. Also die wollten den Song einfach unfassbar hart klingen lassen. Und nach dem gemütlichen Anfang wird es nicht nur hart, sondern mit dem galoppierenden Riff, dieses ich krieg's mit dem Mund kaum hin, so schnell spielen die das, ist es natürlich auch unglaublich schnell. Hart wird's halt auch in den Lyrics, also hart war auf jeder Ebene, war das Nonplusultra. James Hetfield hat ganz, ganz viele aggressive Trigger-Wörter eingebaut. Bis zum ersten Refrain sind da drin wie Action, Weak, Ripped and Torn Away, Power, Crushing, Smashing, Aggression, Obsession und dann natürlich noch Kill. So, und damit sind wir da beim ersten Refrain erstmal angekommen, textlich. Also, das Ziel von Battery war, maximal aggressiv rüberzukommen. Und diese Chance hast du auf einem Album nur einmal und das ist ganz am Anfang.
Das Riff ist ihm beim Entspannen eingefallen. Das finde ich auch eine schöne Geschichte, ne? Dass der Hetfield, der Gitarrist, beim Entspannen drüber nachgesinnt hat und dann kommt so ein brutales Riff. Das ist eine schöne Anekdote.
Also wenn du Metal-affin bist, kannst du zu dem härtesten Zeug entspannen. Also ich höre auch keinen Löwenzahn, wenn ich zu Hause entspannen will, dann läuft das und Schlimmeres.
Eric Schlagzeuger Charlie Benanti hat in einem Interview des Portals Songfacts.com mal das Schlagzeugspiel von Lars Ulrich bei Battery sehr gelobt. Vor allem diese Double Bass Drum nach dem Solo gegen Schluss, das ist wirklich virtuos. Passt ja auch irgendwie dann das Synonym für Drumset. Also Schlagzeug ist im Englischen ja und in vielen anderen Sprachen Battery. Oder zum Beispiel Batteria in Italien. Hier kommt also Lars Ulrich mit Batteria bzw. Battery. Das ist schon. Was macht der da mit den Füßen? Dieser Break ist auch unfassbar, oder? Was er da tut. Aber irgendwie, es ist ja großartig, was er da gespielt hat. Ne?
Die ja, Bass. Entschuldigung.
Ja, rede ruhig, darf
ja,
ich
unterbrechen. Ich wusste jetzt nicht, ob du noch am Monologisieren bist. Tatsächlich war Lars Ulrich in der Zeit von Ride the Lightning bis einschließlich an Justice for All vielleicht einer der drei besten Metal-Drummer überhaupt. Das Tragische ist so ein bisschen, dass man das heute nicht mehr merkt, weil er sich so fürchterlich zurücknimmt, weil sein Kit total klein ist, weil er nicht mehr tight spielt, weil man das Gefühl hat, es geht ihm gar nicht mehr so sehr um die Musik. Aber wenn man die Band damals live gesehen hat, hat man gemerkt und gesehen und gehört, wie unglaublich tight er gespielt hat, wie überhaupt die gesamte Band extrem tight gespielt hat. Das ist auf den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen verlustig gegangen.
gut, wird man wahrscheinlich so ein bisschen dem Alter auch geschuldet sein oder dem Lebensstil oder was auch immer. Aber früher, als Musik noch der absolute Mittelpunkt der Band war und wo man das in jeder Pore gespürt hat, war das halt schon wegweisend.
Ja, er hat ja selber sogar mal gesagt, er weiß gar nicht mit dem steigenden Alter, wie lange er Sachen wie Battery und Master überhaupt noch spielen kann.
Ich vergesse, dass es natürlich auch ein sehr kraftraubendes Instrument ist. Ne?
Ja.
Und das ist nicht so leicht. Die haben alle Rückenprobleme vom Sitzen und Schlagen. Und das ist halt Sport.
Ja, bleiben wir mal kurz, ne, weil wir gerade darüber gesprochen haben, bei Battery, bei dem Double Bass Pedal, weil dieses Double Bass Pedal, diese Energie zu schaffen, das ist halt fast in allen Metal-Spielarten ist die Double Bass, also der Einsatz, super essentiell, weil es einfach nochmal eine neue Ebene schafft, nochmal eine neue Möglichkeit, Tempo, Druck und Energie eines Songs auf eine neue Ebene zu heben und halt auch die sehr akzentuierte Rhythmik der Gitarren sozusagen zu unterstützen. Das gibt es in vielen Metal-Songs, wo dann das auf der Bassdrum passiert, und das ist einfach unfassbare Koordinationsarbeit, weil du musst nicht nur... Du musst halt mit den Füßen sehr, sehr tight sein, und dann hast du noch zwei Hände dazu. Das ist der völlige Wahnsinn.
Wobei wir natürlich der Ehre halber sagen müssen, der König der Double Bass ist natürlich Dave Lombardo von Slayer. Ja. Nichts gegen Lars, aber das ist dann nochmal ein anderer Maßstab.
Das ist richtig. Aber in dem Song nutzt Lars Ulrich die Double Bass halt wirklich gut, um den Song, da wo er eigentlich schon am Peak ist, nochmal mehr Schub zu geben. Und das, da werden wir bei Master of Puppets nochmal drüber sprechen. Was er da auch richtig gut macht, sind die Tempowechsel bei Metallica. Die laufen sehr, sehr häufig über die Drums ab. Also Lars hat da wirklich so ein bisschen die Zügel in der Hand, mit irgendwelchen Fills langsamer zu werden, um zum Langsameren, und auch Langsamkeit kann ja Härte haben, quasi das Tempo vorzugeben. Also zum einen hat Lars sowieso bei den Songs die Zügel in der Hand, weil wenn man ihn spielen sieht, er springt ja auch öfter mal auf und schreit das Publikum an. Das ist Teil der Show. Das wollen die Leute auch genauso sehen. Und zum anderen ist natürlich auch, wenn James Hetfield da vorne steht, Frontmann ist, also Gitarre spielt und singt, der Bandleader, das ist Lars. Das ist Lars Ulrich. Und eine Sache, die müssen wir schon mal kurz ansprechen. Du hast es gerade schon gesagt, im Netz wird sich super oft darüber lustig gemacht, dass Lars Ulrich nicht unbedingt der tighteste Drummer ist. Was soll man sagen? Genau, gehörte er zu den Besten der Welt. Jetzt ist es nicht mehr so. Es gibt bestimmt inzwischen technisch bessere Schlagzeuger, ja. Aber er spielt trotzdem halt noch mit einer unglaublichen Energie, wenn man ihn auf der Bühne sieht. Und das klingt alles sehr, sehr roh. Und das passt auch wirklich sehr gut zu der aggressiven Ausrichtung von der Platte.
Danke. Im Text von Battery geht es darum, die Kontrolle über die Wut, über das eigene Verhalten zu behalten. Grundlage ist aber eine Geschichte aus der Geschichte der Band. Battery ist nämlich keine Batterie im eigentlichen Sinne, sondern der Name einer Straße in San Francisco, Michael.
Genau, Battery Street 444. Da gab es den Club, wo Metallica häufig früher aufgetreten sind, und daher ist es inspiriert, und da haben legendäre Nächte nachgewunden.
Ja. War ja auch so, dass das eigentlich davon handelt auch, ne, von dieser ganz eigenen Metal-Gemeinde, die es damals gab. Ne?
Also ja, diese ganze Speed- und Thrash-Metal-Szene war damals sehr von Gewalt, Alkohol und lustigen Schubsereien durchzogen. Mhm. Da wurde auch entsprechend dann halt bei Konzerten getanzt, gepokt und gestagedived und so weiter und so fort. Und das war halt der große Unterschied zu dem, wie es dann vorher mit den Hardrock- und Metal-Bands war, wo es im Publikum ziemlich zivilisiert zuging, ja, also vergleichsweise zivilisiert zuging. Und durch die ganze Bay Area Thrash Bands und die Szene, die daraus entstanden ist, ist da nochmal ein ganz anderer Vibe reingekommen.
Also dieser Song beschreibt sozusagen diesen Vibe,
genau,
der damals in der Szene geherrscht hat. Kommen wir zu einem der größten nicht nur Metal-Songs aller Zeiten, der Titeltrack Master of Puppets. Der Rolling Stone führt ihn auf Platz 256 der Top 5 Best Songs of All Time. Ein Monumentalwerk von über 8 Minuten Länge, und alles beginnt mit einem unwiderstehlichen Riff. Übrigens auch eine Idee von Schlagzeuger Lars Ulrich. Grandios. Auf den Punkt. Ihr dürft gerne was reinlabern, wenn euch was einfällt.
Ich musste erstmal hier, hatte hier gerade noch was zu tun.
Ja. Um es zu erklären, der Pat hat sich gerade eine Gitarre umgeschnallt.
Ja, ich dachte, er würde jetzt direkt mitspielen, aber...
Also aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Pat, unser Mann fürs Harte, bei seinen eigenen Gigs, seiner eigenen Band, dieses Riff zum Aufwärmen spielt, beim Soundcheck.
Ja, für einen Soundcheck ist das einfach ein super Riff. Und das Tolle ist, du hast alle direkt dabei, oder? Ja, guck mal, die ersten Blicke kommen schon.
Hier. Hey, ja genau, den Applaus hat er sich verdient, oder?
Das ist der größte Applaus, den ich je hatte. Vielen Dank. Nein, es macht einfach Spaß, das Ding zu spielen. Und sobald du den ersten Akkord spielst, da wissen die Leute eigentlich schon, was jetzt kommt, in welche Richtung es geht. Aber man muss auch sagen, die Jungs von Metallica, die können wirklich eins. Die können richtig, richtig fix sein an der Gitarre. Also sowohl die Rhythmussachen als natürlich auch die fixen Soli von Kirk Hammett, der da gerne mal ein Wah-Wah-Pedal drüber hämmert. Naja, aber sie haben trotzdem bei der Aufnahme von Master of Puppets einen Trick genutzt. Sie haben nämlich die Gitarren runtergestimmt und alles in einem etwas langsameren Tempo eingespielt und aufgenommen. Und als die Bänder dann quasi aufgenommen waren, haben sie alles wieder schneller gedreht. Und dann klangen die Gitarren halt wieder höher, noch fetter, komprimierter und es klang alles noch schneller irgendwie. Das war schon eine ganz schön smarte Sache, die die Jungs sich da überlegt haben. Und bei der Gitarre, wir haben eben über Härte gesprochen, dass Metallica unbedingt eine sehr, sehr harte Platte machen wollten. Und bei der Gitarre machen sie noch eine Sache, dass es alles noch aggressiver und härter klingt. Und zwar geht's dabei, jetzt wird's ein bisschen nerdy, es geht um die Anschlagstechnik der Gitarre. Grundsätzlich sind wir Gitarristen, oder ich, der mich gerade daran festhalten kann einfach nur, ja, sehr effizient gepolte Leute. Also wir möchten möglichst wenig Mühe, damit's irgendwie cool ist. Und deshalb macht man total oft den sogenannten Wechselschlag. Das heißt, ich nehme das Plektrum in die Hand und schlag die eine Seite von oben an und die andere von unten, damit die Wege möglichst kurz sind. So, aber Metallica machen das nicht, sondern bei dem Riff machen sie nämlich ein reines Downpicking. Downpicking heißt, ich schlage die Gitarre nur, die Gitarrenseite mit dem Plektrum nur von oben an und das hört man auch. Also wenn ich jetzt dieses Riff vom Anfang habe und das im Wechselschlag spiele, das wäre dann so. Moment, ich fahre nochmal an, ich komme nochmal rein. Das klingt anders, als wenn ich jetzt so mache. Das ist einfach ein bisschen härter. Ja, und das haben sie auch in vielen anderen Songs sozusagen mit drin, dieses Downpicking, damit es einfach ein bisschen mehr Aggressivität drin ist. Aber auch wenn wir sagen, es ist sehr schön aggressiv alles, sie lassen sich ja trotzdem eben auch von vielen Popkünstlern inspirieren. Zum Beispiel bei dem einen Riff von Master of Puppets, da haben Metallica noch eine kleine Passage drin von David Bowie versteckt, und zwar vom Song Andy Warhol.
Und das ist Bowie.
Das ist Bowie.
Katharina, dein Stichwort war David Bowie.
Klar, es ist Andy Warhol von David Bowie. Und Andy Warhol, diesen Song hat David Bowie geschrieben, weil er natürlich ein Riesenfan war von Andy Warhol und weil er in dieser Zeit, nämlich Anfang der 70er, 71, als dieser Song rauskam, auch Teil der Factory war. Also er ist hingefahren zu Andy Warhol, hat die Platte aufgelegt und hat gesagt, sag mal, wie findest du den Song? Andy Warhol hat sich natürlich nicht geäußert. Wir wissen nicht, wie er ihn fand. Man munkelt, er fand ihn eigentlich gar nicht so gut, aber egal, Bowie hat es trotzdem auf Hunky Dory veröffentlicht. Also schöne Nummer und umso schöner, dass eben Metallica hergehen und eine Hommage an David Bowie machen. Oha. In Master of Puppets, der ja schon eine Hommage an Andy Warhol gemacht hat mit diesem Song.
Ja. Also, das ist ja nicht das einzige Mal, dass Metallica auf diesem Album David Bowie untergebracht haben. Auch auf Lipa Messiah ist David Bowie ja auch nochmal drin versteckt. Sprechen wir jetzt nicht drüber, aber wenn ihr rausfindet, wo genau und an welcher Stelle, dann schickt uns doch einfach eine Mail an meilensteine@swr.de. Vielleicht findet ihr es heraus.
So, um das nochmal zu erklären, warum es hier so brummt, wir sind mitten in Mainz an den Malakoff-Terrassen, auf den Malakoff-Terrassen, zeichnen hier live auf beim Vinylbus. Und wenn man in Mainz aufzeichnet, im Freien, dann muss man damit leben, dass die Flugzeuge zum Frankfurter Flughafen hier drüber donnern. Das ist leider so. Michael, bei Master of Puppets sind wir im Kern des Themas des Albums angelangt. Es geht um Manipulation. Wer oder was ist dieser Meister der Marionetten?
Ja, das ist ziemlich doppeldeutig. Wenn man jetzt nur das Cover sieht, könnte man davon ausgehen, dass es dann um Kriegstreiber geht, also um Generale, Offiziere, Menschen, die Staaten lenken und sagen, dass sie gegeneinander statt in den Krieg ziehen. Tatsächlich geht es auf dem Album aber auch tatsächlich um Drogensucht und Alkoholsucht und alles, wonach man süchtig sein kann. Und es geht dann am Ende des Tages darum, nicht selbstbestimmt leben zu können. Ja? Und was das dann für die einzelnen Protagonisten in dem jeweiligen Leben so bedeutet.
Es ist ja ganz interessant, diese Manipulationsgeschichte, die kann ja auch politisch ausgelegt werden. Und ich habe gehört, die haben Gigs in China gespielt, aber die Nummer nicht. Die wurde ihnen untersagt.
Genau, in China ist dann halt das Riffing von Master of Puppets quasi kurz angespielt worden, weil es da ein Verbot quasi gab, den Song zu spielen. Aber das Riff hat ja schon gereicht, um die Botschaft zu senden. Und das Interessante ist, wenn man so den Metal in den 80ern beobachtet und die Themen, die da verhandelt worden sind, leider ist es mittlerweile so, dass davon vieles bittere Realität geworden ist. Also zumindest, wenn man jetzt so an Krieg und Verderben denkt, was alleine jetzt in der Ukraine los ist.
Ja, das stimmt. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass es ursprünglich keine Single-Auskopplung von Master of Puppets gab. In Frankreich, habe ich gelesen, soll eine Single auf den Markt gekommen sein, aber und ein paar Promoscheiben für den US-Markt. Im Mainstream-Radio, klar, da kann man die minutenlange Thrash-Metal-Nummer auch gar nicht unterbringen. Passt ja auch im Übrigen gar nicht auf eine 12-Zoll-Single drauf. Und auch im Radio ist Master of Puppets natürlich kein Erfolg geworden. Und auch ohne Radio ist Master of Puppets ein kommerzieller Erfolg geworden. Wie geht denn das? Durch Konzerte, Tourneen, klar. Die Musik muss unter das Publikum, Michael, gell?
Ja gut, man kann ja auch sagen, dass sich gute Dinge irgendwann durchsetzen werden. Aber tatsächlich steckt da unglaublich viel Arbeit, harte Arbeit, viele Tourneen und das Leben auf der Straße hinter. Ich kann mich noch gut an mein erstes Metallica-Konzert erinnern. Das war am 25. Januar 1987, damals schon mit Jason Newsted, weil Cliff Burton ja rund 3 Monate vorher verunglückt ist. Und wenn man da in die Grugerhalle gegangen ist in Essen, war es halt so, da waren 7000 Leute, das ist nicht wenig, das Ding war ausverkauft, es war pickepacke voll. Aber jeder Einzelne hätte sich, keine Ahnung, den Arm abgerissen für Metal. Das waren alles Die-Hard-Fans, die das als Lebensstil hatten, die das einfach gelebt haben. Und irgendwie ist passiert, dass es dann in die weite Welt rausgetragen wurde. Also es wäre damals unglaublich gewesen zu denken, dass eine Band wie Metallica irgendwann mal in einem Fußballstadion spielt, als Headliner wohlgemerkt, und vor 60.000, 70.000 Leuten. Das wäre völlig undenkbar gewesen, weil das damals halt schon wirklich so ein kleiner Zirkel war an Leuten, die das wirklich geliebt und gelebt haben. Ich kann das vielleicht ein bisschen mit Tätowierungen vergleichen. Yeah. Weil tatsächlich war es in den 80ern auch so, dass da kaum einer tätowiert war. Nur die ganz harten Jungs, wo man die Straßenseite gewechselt hat. Und mittlerweile ist es so, dass so viele Menschen tätowiert sind, dass es halt so ein Mainstream geworden ist. Und vielleicht ist es auch etwas, was sich in der Musik dann so wechselwirksam zum Ausdruck bringt.
Mhm. Das Verrückte beim Song Master of Puppets ist ja, dass er zwar schon 1986 rausgekommen ist, es dann aber am 16. Juli 2022 tatsächlich erst geschafft hat, in die Top 100 Single Charts zu kommen. Und dabei gab es ja ursprünglich gar keine Single. Was ist denn da passiert, Pat?
Ach, das war schön. Ich bin großer Fan der Serie Stranger Things und bei der 4. Staffel wird von einem meiner Lieblingscharaktere und ich glaube auch von vielen anderen, der Serie Eddie Munson, ich spoilere jetzt nichts von der Serie, falls sie noch jemand schauen möchte, in einer elementaren Szene dieser Serie dieser Song gespielt. Fand ich als Fan natürlich super und für viele andere junge Serienfans war das natürlich auch der Zugang zu dieser Musik aus den 80ern. Und deshalb wurden dann Metallica danach und Master of Puppets im Speziellen nochmal viel, viel mehr gestreamt. Und das hat auch die Jungs von Metallica selber total beeindruckt. Die haben die Szene aus der Serie dann sogar bei ihren Live-Shows hinten auf den Video-Walls laufen lassen und dazu gespielt. Und den Schauspieler, der dieses Gitarrenriff in der Serie spielt, auch nochmal dazu eingeladen. Bei Instagram gab es natürlich auch ein Video, wie Metallica im Stranger Things Outfit den Song zur Szene spielen. Klar, da ist auch ganz, ganz viel Marketing dabei, aber ich fand es trotzdem irgendwie cool. Und die Streaming-Zahlen sind bei Metallica dann nochmal so hoch gegangen, dass sie es kurzfristig, wie gesagt, nochmal in die Billboard Top 100 geschafft haben und bei einer der großen Streaming-Plattformen den Song jetzt sogar knapp unter der Milliardenmarke sind mit Master of Puppets. Michael, hast du das bei dir im Bus auch nochmal gemerkt, dass da nochmal verstärkt eine Nachfrage nach Master of Puppets war? Vielleicht auch von einem anderen Publikum?
Nein. Die Nachfrage war davor schon riesig. Also es gab da keine Situation, wo die Nachfrage an Metallica-Platten aus den 80er Jahren irgendwann mal rückläufig gewesen wäre. Das sind halt Klassiker, die auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch regelmäßig verkauft werden. Und die Serie hatte jetzt keinen weiteren Einfluss. Man muss aber auch sagen, dass ich vielleicht nicht so viele Leute im Bus habe, die jetzt wegen der Serie zu mir in den Bus kommen und dann eine Metallica-Platte kaufen wollen, sondern ich habe schon eher die Profis bei mir.
Aber du hast auch, das Ding ist ja, du kannst ja noch einen kleinen Tipp geben, ne? Du bist ja mit dem Vinylbus hier, das heißt, du hast Ahnung von Vinyl, könnte man so meinen, also, es gibt ja nicht nur eine Platte von Master of Puppets, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Unterschiede bei verschiedenen Pressungen.
Richtig, also das ist ja generell bei Platten so, dass die Pressungen zum Teil sehr unterschiedlich klingen, was so Dynamik betrifft oder wie der Bass abgemischt ist und diese ganzen Sachen. Und bei dem Metallica-Album Master of Puppets ist es ein bisschen so, dass die schon ein bisschen flach produziert ist, alles in allem. Die hat lange nicht so viel Power, wie sie haben müsste, um das nochmal richtig auf die Straße zu bringen. Und bei den Pressungen gibt es da schon große Unterschiede. Und wenn sich jemand einen Gefallen tun möchte, die beste Pressung zu kaufen, wäre die erste amerikanische Pressung von Elektra Records. Das ist so die State-of-the-Art-Pressung. Da klingt das Album am dynamischsten und am härtesten. Und das ist das Referenzwert.
Bei uns geht's jetzt weiter mit Welcome Home Sanitarium. Das mischt geschickt Elemente der Hardrock-Power-Ballade und des Thrash-Metal. Das ist wirklich extrem spannend. Krass, wie sich das in einen reinbohrt, das
es
Ding.
Es zieht einen so richtig, ja. Es klammert einen und ja. Zieht einen runter. Ja.
Welcome home, Sanitarium. Die Schwere des Sounds liegt einem regelrecht auf der Seele. Geht mir jedenfalls auch so. Und das soll es auch, weil im Song geht es um ein seelisches Dilemma. Der Protagonist stellt sich nämlich die Frage, ob er lieber unter der Kontrolle einer offenen psychiatrischen Einrichtung bleibt oder sich in die Welt wagt. Spannendes Thema, ergreifend umgesetzt, Michael, ne?
Ja, und auch da geht es wieder um Selbstbestimmung und Abhängigkeit, ne? Und hier gibt es ja den Einfluss von einer Flug übers Kuckucksnest. Ich glaube, das hat so ein bisschen so eine Rolle gespielt. Und ja. Ich finde, dass der Text halt auch wunderbar zum Song an sich, also zur Musik passt. Und das ist auch eine große Kunst.
Ja, der saugt dich so richtig schön ein. Vor allem, er fängt wieder so sehr, sehr seicht an. Vor allem auch mit diesen Flageolettönen. Ja. Und er steigert sich und steigert sich und steigert sich und wird immer schwerer. Er ist im Grunde genommen, er setzt sich auf dich drauf. Der Song setzt sich einfach auf dich drauf, du kannst nichts machen. Und er zieht dich damit. Und ich finde es mega. Und ich, total unpopuläre Meinung, aber ich fand auch bei MTV haben die Kollegen von Metallica mal eine Icon-Auszeichnung bekommen. Die wurden damals an große Künstler noch rausgegeben. Und es gibt ein Cover von diesem Song, von Limp Bizkit. Und auch das finde ich großartig. Total in eine eigene Sache gemacht, ins Moderne gezogen. Aber das Original ist natürlich trotzdem immer noch geiler. Es sind zwei völlig verschiedene Songs, aber der zieht einen so rein. Dieser Hall, ja. Der auch an der Gitarre hängt.
Ja. Lasst uns über Wegwerfhelden sprechen. Hier kommt Disposable Heroes.
Galoppiert wieder so schön rein.
Ja, der reitet.
Guter Moment in dem Song.
Der reitet schon praktisch die Kavallerie, ne? Das ist schon.
Für mich tatsächlich der beste Song auf dem Album.
Genau, du hast ihn ja auch vorgeschlagen, ne?
Und auch jetzt dieses Langsame drüber noch.
Ja.
Das ist so, was sich so bedrohlich ranschleicht.
Das macht's fies.
Super Drumming auch von Lars. Auch schwer.
Ja.
Jetzt, und nochmal einen drauf.
Boah.
Da galoppiert es weiter.
Ja,
das
aber
ist
da
toll.
Gibt's so ein Moment des Nachdenkens drin, ne? So ein kurzer Stopp-Moment.
Ja, der Song geht, was geht da, 8 Minuten? Ich könnte mir das eine Stunde lang anhören. Nur dieses Galoppieren.
Toll. Disposable Heroes. Wir hatten es ja eben gerade schon, während der Song lief. Das hast du ausgesucht, Michael. Erzähl uns, warum dieser Song dir so am Herzen liegt.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Also für mich ist es der beste Song auf dem Album. Ist natürlich immer relativ schwer zu sagen, was ist der beste Song auf diesem fantastischen Album. Aber für mich ist der schon ganz, 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 ganz weit vorne. Und zu dem Song gibt es eine sehr schöne Geschichte, weil Metallica haben am 14. September 1985 auf der Lorelei bei dem Metalhammer Festival gespielt. Die sollten eigentlich Headliner sein, aber Venom, die Band, die davor spielen sollte, hat sich geweigert, vor denen aufzutreten und deswegen sind sie als vorletzte Band aufgetreten. Und Metallica haben an dem Abend, was dann dementsprechend ungefähr ein halbes Jahr, bevor Master of Puppets wirklich veröffentlicht wurde, als dritten Song Disposable Heroes gespielt. Und das zeugt erstmal davon, wie selbstbewusst die Band war. Also die Leute konnten den Song halt nicht kennen. Aber die haben halt sofort gemerkt, dass die 12.000 Menschen, die auf der Lorelei waren, nur wegen Metallica da waren. Das ist halt auch im Internet, bei YouTube kann man das gucken, das Konzert. Das merkst du sofort an den ersten Tönen, dass die Leute nur wegen der Band da sind. Und als dritter Song kommt dann halt dementsprechend Disposable Heroes. Und du hast gerade angemerkt, dass dann dieses galoppierende Riffing reinkommt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Riff gespielt wird, klatscht die Menge mit und brüllt. Also als wäre das ein Song, den sie schon seit 10 Jahren kennen oder so, als wäre es ein Hit oder sowas in der Art.
Das ist das Erlebnis, ja.
Und das war ganz besonders.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn du diesen Song einfach nur hörst, du merkst genau, wo bei einem Konzert die Bewegung losgeht. Du merkst richtig, wie die Menge anfängt zu wabern, wenn dieser Song kommt. Du hörst es einfach.
Ja, bei diesem Lorelei-Festival-Ding muss man halt sagen, dass die Band da aus meiner Perspektive auf ihrem absoluten Peak war. Also musikalisch, aber auch spielerisch. Ja. Wenn man dieses Konzert sieht, dann wird man das sofort verstehen, was ich meine.
Ja.
Vor allem, sie waren ja auch gerade total drin, weil sie waren ja mitten im Studio. Das war das einzige Konzert, was sie gespielt haben, während sie Master of Puppets aufgenommen haben. Genau. Die waren richtig fit.
Ihr nehmt mir mein Rätsel weg.
Entschuldigung.
Mein Publikumsrätsel. Aber wo wir gerade beim Publikum sind, Katharina hat sich gemeldet, hat einen Hörer da. Warte mal, ich schalte dich mal auf.
Ich habe den Can gefunden aus Dreieich und der hat nämlich Metallica auch schon mehrfach live gesehen. Erzähl uns mehr von Metallica live.
Das erste Mal war tatsächlich 2004, als Robert Trujillo tatsächlich gerade neu in die Band kam und die dann rumgetourt sind. Aber das beste Erlebnis war eigentlich 2006, weil ich bei 20 Jahre Master of Puppets Anniversary sozusagen bei Rock im Park direkt vorne dran stand und das war geil.
Wie kommt die Energie da von der Bühne? Was kommt da für eine Energie von der Bühne?
Es ist unbeschreiblich. Also vor allen Dingen, wenn du in dieser wabernden Menge stehst und wirst eigentlich nur hin und her bewegt, ohne dass du selbst Einfluss darauf nehmen kannst und hörst dann diese Musik noch dazu. Es war der Hammer.
Also Metallica live, der Hammer. Ich gebe zurück an dich, Frank.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wann hast du Metallica bei Rock im Park gesehen? War es Samstag oder war es Sonntag?
Ich meine, es war der Samstag.
Okay, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich sie Freitag oder Sonntag bei Rock am Ring gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob sie einen Tag vor oder einen Tag nach dir gesehen habe.
Ich glaube, sie kamen samstags und sind dann sonntags in Rock am Ring. Also ich bin mir relativ sicher, dass es Samstag war.
Aber das Gute ist ja, wir haben beide eine fantastische Zeit gehabt.
Ja.
Sie haben dieses komplette Album, 20 Jahre, Geburtstagsalbum. Sie haben vorher 3-4 Songs gespielt, danach nochmal, aber dazwischen haben sie das komplette Album gespielt. Und das war der absolute Hammer, weil sie halt auch Songs gespielt haben, die sie sonst nie wirklich so ganz gespielt haben. Und auf einen kommen wir gleich noch.
Pat, beziehungsweise ihr beide, Michael und Pat, wir haben noch gar nicht über den Inhalt des Songs wirklich gesprochen. Ne? Kanonenfutter könnte man Disposable Heroes ja auf Deutsch übersetzen, also Wegwerfhelden. Es ist eine Auseinandersetzung mit Krieg.
Exakt.
Und als dann die Sache in der Ukraine startete und der russische Angriffskrieg begann, habe ich sehr aufmerksam verfolgt, wie sich Bands und Musiker dazu positionieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Metallica, glaube ich, 3 Wochen gebraucht haben, um über Social Media irgendwas zu schreiben, was darauf hindeutet, dass man das gar nicht gut findet. Und wenn man halt sieht, wofür die Band immer einstand, ist das dann schon auch ein Stück weit enttäuschend gewesen, wenn dann ein Künstler wie, keine Ahnung, Madonna sich 3 Wochen vorher melden.
Mhm. Ja, es ist ja, zum einen natürlich geht's um Krieg und es geht so ein bisschen die Inspiration. Es gibt ein Poster, glaube ich, beim Bruder von James Hetfield zu Hause, wo so ein Kindersoldat drauf ist. Das hat ihn auch dazu inspiriert. Und er hat, ich habe ein Interview gelesen mit dem Metal-Magazin Kerrang und da hat James Hetfield erzählt, dass es auch einen Ursprung im American Football hat tatsächlich, weil ein Kommentator die Footballspieler, die sich da auch jeden Sonntag aufs Spielfeld werfen und sich kaputt machen, irgendwie für die Menge, Gladiatorenkämpfe artig schon. So, und der soll sie auch als Disposable Heroes bezeichnet haben. Und zufälligerweise ist ein paar Wochen, bevor die Jungs ins Studio gegangen sind, eine Doku rausgekommen über Footballspieler. Und jetzt ratet mal, wie sie heißt. Genau, Disposable Heroes.
Kein Zufall.
Kein Zufall.
wir lassen uns nochmal auf das Thema zurückkommen, wie das musikalisch umgesetzt wird. Denn tatsächlich gibt es diese Gitarrenpassage am Ende jeder Strophe, wo Hammett inspiriert worden ist von Kriegsfilmen, von der Musik in Kriegsfilmen. Und wir hören uns das mal an.
Ja.
Kann man nachvollziehen, dass das so aufputschend in Kriegsfilmen benutzt wurde. Diese Art von Melodien und diese Art von Umsetzungen. Die Disposable Heroes führen uns direkt zur Covergestaltung von Master of Puppets. Michael, du bist Master of Vinylbus, kann man so sagen. Klar, dass du als Fan der guten alten Langspielplatte auch eine besondere Affinität zu Cover Artwork hast. Denn Cover Artwork, das ist ja was es eigentlich nur bei der Langspielplatte gibt. Eigentlich so gut wie gar nicht mehr bei der etwas lieblosen CD und Streaming hat andere Reize, aber bestimmt nicht die Covergestaltung. Das Cover ist ja legendär und setzt das Thema eigentlich perfekt um.
Absolut. Das Cover ist von Don Brautigam, der auch ein paar andere Covergestaltungen gemacht hat, unter anderem Razor's Edge von AC/DC hat er gemacht, er hat Among the Living von Anthrax gemacht, also eine Art verwandten Band. Und natürlich ist das Cover ikonisch. Ne? Also es gibt ja sehr viele ikonische Cover, aber im Besonderen, wenn ich jetzt so an die 70er Jahre denke, sowas wie Dark Side of the Moon von Pink Floyd beispielsweise, Nirvana, Nevermind, was später kam. Aber in dieser Riege und in dieser Größenordnung spielt auch Master of Puppets definitiv mit.
Mhm. Das ist ein Gräberfeld, ne?
Ein Gräberfeld und inspiriert aus Deutschland, beziehungsweise von den Scorpions, von Taken by Force. Taken by Force, ja. Da sehen wir es auch in einer anderen Perspektive. Da siehst du aber ähnlich das sind ja diese weißen militärischen Kreuze, die du von amerikanischen Kriegsgräberstätten kennst. Das ist auch bei Taken by Force von den Scorpions dabei, aus einer anderen Perspektive und ohne die sagenhaften Marionettenfinger.
Das heißt, du hast noch die Hundemarke rechts oben an dem Kreuz, diese Platoon-Marke, genau.
Also das heißt, die Kreuze werden quasi von einem Puppenspieler bedient.
Genau.
Also, ne? Boah, da schauert's mich. Schade. Jetzt kommt meine Moderation, die ich eigentlich zu Rheinland-Pfalz machen wollte. Wir sind ja hier in Mainz.
Wir haben schon gesprochen.
Und ihr habt alles schon gespoilert. Das nämlich, diese Nummer, das erste Mal auf der Lorelei live gespielt wurde. Das heißt, Disposable Heroes, ich brauche das Rätsel nicht mehr zu beantworten, die Jungs haben es schon gemacht. Disposable Heroes ist tatsächlich das allererste Mal in Rheinland-Pfalz, nämlich auf der Lorelei gespielt worden. Und das war am 14. September 1985. Legendär, wieder mal so ein legendäres Datum, dass die Lorelei in der Rockgeschichte spielt, finde ich immer wieder gut darauf hinzuweisen. Denn es ist eine großartige Venue da oben, gar keine Frage.
Sehr beeindruckend, ja.
Ach, ich habe da schon so tolle Konzerte gesehen. Aber das ist jetzt nicht das Thema, über das wir sprechen. So, einen haben wir noch und den wollte Pat unbedingt dabei haben. Und das ist ein Instrumental, ist ja auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist das üblich bei Metal?
Es gibt immer wieder Instrumentals, ja.
Ja.
Das ist jetzt nichts, was man...
Also unsere Hörer wissen ja, dass Metal jetzt nicht mein Fachgebiet ist, deswegen muss ich so doof fragen.
Es gibt Instrumentals deswegen, weil Metal-Musiker häufig sehr gute Instrumente spielen können und einfach gute Musiker sind und das ist natürlich ein Weg, das zu zeigen.
Sie können nicht nur sehr gute Instrumente spielen, sie können die sehr guten Instrumente auch sehr gut spielen.
Ja, sehr gut.
Hier kommt Orion. der Song fängt ja fast unhörbar an und jetzt hört man natürlich, dass die Nummer läuft. Interessant, das klingt fast wie eine Hammond-Orgel da am Anfang, ist es aber gar nicht.
Nee, ist Bass.
Ja. Ist ja brachial, ne, wie er das umgesetzt hat.
Und vor allem ist es ein Bass, der Gitarrenakkorde spielt.
Ja. Grandios.
Der rollt einfach.
Ja.
Ist aber auch ein Song, der einfach, der braucht keine Vocals. Der wirkt einfach so. Ja. Der ist langsam, der ist mächtig und wenn du nicht aus dem Weg gehst, überrollt er dich.
Der ist auch sehr erhaben, finde ich.
Ja. Also wenn es ein Musikvideo gegeben hätte, hätte man es von unten filmen müssen, um seine Göttlichkeit zu präsentieren.
Orion, geschrieben von Bassist Cliff Burton, ein Song, in dem er die Grenzen des Bassspiels eigentlich verschiebt, kann man sagen. Der hat sich damit ein Denkmal gesetzt, denn er hat den Erfolg des Songs nicht mehr lange genießen können, Pat.
Ja, leider sehr, sehr traurig, denn eigentlich konnte Cliff Burton überhaupt gar nicht erfassen, wie mächtig und großartig dieses Album geworden ist. Also was für einen Impact diese Platte auf die Musikgeschichte hatte. Denn sehr traurig, im März 86 kam die Platte raus und am 27. September 86, also knapp 6 Monate später, hatte die Band in Schweden einen Unfall mit dem Tourbus von Metallica. Also der Bus ist auf der Straße, ist von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und dabei ist halt Cliff Burton dann tragischerweise noch an der Unfallstelle gestorben. Kurz grundsätzlich mal zu der Bedeutung, die Cliff Burton für Metallica, für die Band hatte. Wir müssen uns vorstellen, Metallica 1986, die Jungs waren alle Anfang 20 wilde Typen. Wenn man so die Fotos anguckt, die hatten viel Spaß, sagen wir es so. Die haben es ordentlich krachen lassen, können wir es zusammenfassen. Ne? Und sehr wuselig und Cliff Burton, auch Anfang 20, der war aber irgendwie schon so der ruhigere Typ, der war der besonnenere, wenn man so möchte. Der hat auch ganz viel musikalische Einflüsse außerhalb des Metals in die Band gebracht. Wir haben schon eben über Bowie gesprochen. Musik von Popkünstlern war dabei, viel klassische Musik auch. Johann Sebastian Bach hat er mit auf diese Platte gebracht. Es war ein großer und wichtiger Teil der Band. Deshalb hat sein Tod auch so ein krasses Loch hinterlassen und den danach Einstieg für Jason Newsted auch so unfassbar schwer gemacht, der eigentlich wirklich nie wirklich in der Band angekommen ist und weshalb auch danach In Justice for All so basslos daherkommt, dieses Album.
Ja, Jason Newsted hat da echt einen schweren Stand gehabt. Ich glaube, das ist vergleichbar wie ein Trainer, der auf Jürgen Klopp folgen muss. die Mainzer werden wissen, was ich meine. Das ist dann halt schon ein Problem, weil der Typ einfach eine Ikone war und halt einfach ein großartiger Bassist. Er war ja auch der Älteste von den Jungs und der Reifeste und da ist ein riesiger Verlust gewesen.
Ja, aber jetzt mal kurz zu seinem Bassspiel. Es waren halt für mich so drei essentielle Dinge, die bei Cliff Burton wichtig waren. Vor allem halt auch bei diesem Album. Zum einen wusste Cliff immer, wo er den Gitarren einfach nur das Fundament geben musste als Bassist, wo er sie unterstützen musste und auch die Stellen, wo er das mal doppelt, was die Gitarren spielen, um Akzente zu setzen. Also wir hören mal rein. Zum Beispiel, wir springen nochmal kurz zurück zu Master of Puppets. Wir starten mal mit dem Basspart, dann kommen die Drums dazu und dann hören wir das mal im Kontext der gesamten Band. Da merkt man, er wusste einfach, wo sein Instrument zu sein hatte. Der zweite Punkt für mich, und das verbindet Cliff mit dem aktuellen Bassisten von Metallica, mit Rob Trujillo, beide spielen mit den Fingern Bass, nicht mit dem Plektrum. Das sorgt auch nochmal für einen besonderen Sound, der klingt aggressiv, aber nicht so ganz schneidend, als würdest du mit dem Plekt spielen und dabei halt sehr, sehr organisch. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, den Anschlag zu koordinieren, irgendwie, wenn du mit den Fingern spielst. Und Punkt 3, Cliff Burton hat die Grenzen seines Instruments, du hast es schon gesagt, wirklich ausgereizt, denn er hat Dinge damit gemacht, die nicht so wirklich üblich gewesen sind. Das Intro, das sind Gitarrenakkorde angeschlagen auf einem Bass. Das passiert nicht so oft. Ja. Lemmy hat das viel gemacht, aber sonst nicht monströs viele Leute. Und das, was wir jetzt hören, das ist kein Gitarrensolo, das ist ein Bass-Solo.
Unfassbar.
Wie weich das klingt, ne?
Unfassbar, ja.
Gefühl. Er spielt auch extrem in den hohen Lagen da.
Ja, ja, er ist sehr weit oben. Ja, das war ein zweistimmiges Bass-Solo. Danke Cliff Burton einfach nur für dieses monumentale Stück Musik. Orion, also wirklich ein großartiger Song, der für mich vor allem auch immer wieder so, der mich immer wieder so bekommt, weil er so repetitiv ist. Der rollt so dabei hin, ohne langweilig zu sein. Das ist faszinierend. Normalerweise sind wir ja immer darauf gepolt, neue Impulse, irgendwas Neues muss kommen. Und der ist so ein bisschen funkmäßig. Also der intensiviert sich durch die Repetition, wird er immer cooler. Und dieser Song verkörpert wirklich für mich den Spirit von Cliff Burton. Hat Lars Ulrich, der Drummer, auch mal gesagt, er sagt, Zitat, wenn wir ihn spielen, dann ist der Geist von Cliff definitiv im Gebäude präsent. Und Robert kanalisiert Cliffs Geist in dem Teil, den er so unglaublich gut spielt. Es ist ein wunderbarer, wunderschöner Moment, sagt Lars Ulrich. Also kein Wunder, dass der Song auch selber zum Lieblingssong von Cliff Burton gehörte und natürlich dann auch nach dem Unfall auf Cliff Burtons Beerdigung gespielt wurde.
Tja, ganz selten live gespielt, Pat. Aber jetzt nochmal darauf zurück.
Jetzt habe ich jemanden.
Haben es schon gehört.
Das war toll. Warte, weißt, wir müssen das mal kurz machen.
Die beiden umarmen sich jetzt hier.
Musik ist ja viel fürs Gefühl. Ne? Das muss man ja auch manchmal so rauslassen, ja. Auch wenn man kein Instrument bei sich hat. Also, Jeanne und ich, wir haben es live gesehen in voller Länge. Orion live. Ist vorher nie passiert. Ich weiß nicht, ob es danach nochmal passiert ist.
Könnt ihr uns schreiben, meilenstein@swr.de, wenn ihr Orion auch schon mal live gesehen habt. Ich würde heute die Frage nach dem Vermächtnis des Albums gerne ans Publikum weitergeben. Katharina, wo bist du?
Ah. Die Vermächtnisfrage. Die Vermächtnisfrage.
Sie dachte,
ich war gerade im Gespräch.
Sie dachte, sie hätte Pause.
Tut mir leid. Ja, also das ist ja auch das Schöne hier auf den Malakoff-Terrassen und mit euch allen, die hier am Vinylbus steht. Man kommt super über Musik ins Gespräch und dann verplaudert man sich auch halt. Sorry. Aber die Vermächtnisfrage. Jan war vorhin schon, hat die Live-Expertise schon zu Metallica hier abgeliefert und er liebt auch Master of Puppets und deswegen an dich die Frage, ja, was bleibt von diesem Album und vor allem auch für dich persönlich? Bist du Gitarrist?
Nein. Ich bin einfach Musik-Fetischist, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und was bleibt von dem Album? Das war so mit der Anfang von allem. Ne? Also davor gab es Sabbath und alle möglichen, oder was heißt noch nicht so viel mögliche, aber auch schon welche, die hart gespielt haben. Aber damit bin ich auch groß geworden. Ne? Und das bleibt für immer. Meine Tochter hört es jetzt schon. Die konnte mit allem nichts anfangen, weil ich ihr gespielt habe. Als Master of Puppets lief, war sie voll da.
Sie hat Rhythmus im Blut.
Es liegt in den Genen offensichtlich.
Wolltest du noch was?
Nein, ich wollte nichts mehr. Ich bedanke mich bei dir, Katharina. Herzlichen
Dank.
Ja,
sehr gerne.
Und auch bei dir, Jan. Vielen Dank.
Und Jan, herzlichen Dank, genau. Und ihr beiden, erzählt uns, was bedeutet das Album für euch?
Willst du zuerst? Du hast den Vortritt.
Okay. Ja, das Album wird für die Ewigkeit sein. Und das ist es schon seit 1986 für die Ewigkeit. Wenn man jetzt zu Metallica-Konzerten sieht man natürlich auch im Publikum, was diese Platte bedeutet. Vor dem Hintergrund, dass mittlerweile drei verschiedene Generationen da sind. Da gehen die Großeltern mit den Söhnen und die wiederum mit ihren Söhnen oder Töchtern hin. Und das zeigt ja, dass diese Platte so groß ist und das alles ins Rollen gebracht hat. Und ich denke, das wird sich auch nie ändern, bis sich diese Band irgendwann mal auflösen wird.
Ich weiß gar nicht, was ich zu so einem Album sagen soll. Das ist wirklich krass. Also ich habe, glaube ich, kaum eine Platte in meinem Leben so oft gehört. Ich habe sie, glaube ich, auch zwei oder dreimal zu Hause stehen. Und es ist eine von 7 Platten, die es zumindest als Tattoo auf meinen Arm geschafft haben.
Vielleicht, was man okay, vielleicht noch sagen kann, wenn man Leuten in die Welt des Heavy Metal einführen möchte, ist Master of Puppets, glaube ich, ein Album, was man zuerst spielt.
So, und die Tattoos von Pat mit Master of Puppets, die findet ihr dann in unseren Shownotes. Die findet ihr zuverlässig auf swr1.de. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Michael, vielen Dank. Wünsche dir noch einen schönen Tag mit deinem Vinylbus hier und euch allen. Kauft schön Schallplatten ein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Montag reinschaltet. Da kommt das Ganze nämlich dann in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Hören. Und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank und tschüss. Stopp, Moment mal. Ich habe nämlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Sozusagen von extremer Musik zu einem extremen Menschen. Messner, ein extremes Leben.
Reinhold Messner war oft der Erste. Der Erste auf allen 14 Achttausendern.
Der Erste war 1970, also vor 16 Jahren. Der Letzte vor knapp 3 Wochen.
Er ist der bedeutendste Bergsteiger unserer Zeit. Er hat Abenteuer erlebt, Wüsten durchquert und Museen gegründet. Und dabei ist Reinhold Messner immer seinen eigenen Weg gegangen.
Dann habe ich geantwortet, das geht Sie im Grunde nichts an.
Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich erzähle euch, wie Reinhold Messner zum alpinen Superstar wurde. Es geht um Triumphe und um Tragödien. Und es geht auch um Geschichten, die bisher weniger erzählt wurden.
Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Das muss man einfach öffentlich so sagen.
Messner, ein extremes Leben.
Und damit waren wir absolut in einer Falle.
Demnächst in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.